Gottesdienste im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist keine fromme Floskel, die wir an den Anfang des Gottesdienstes stellen, sondern wir machen uns mit dieser Aussage bewusst, dass Jesus wirklich anwesend ist, dass Gott selbst anwesend ist. Denn Jesus hat einmal so gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Und genau das geschieht in unseren Gottesdiensten, auch jetzt in diesem Augenblick. Jesus ist mitten unter uns. Er ist anwesend in diesem Raum. Ist euch das immer so bewusst, wenn ihr hierher kommt, wenn ihr Gottesdienst feiert, wenn ihr Lobpreis macht? Jesus ist anwesend und möchte uns begegnen. Was bedeutet das für deine Haltung im Gottesdienst? Ich meine jetzt nicht die Sitzhaltung, sondern die innere Haltung. Wie siehst du den Gottesdienst, wenn du dir bewusst machst, Jesus ist da, gegenwärtig, real? Und wie wäre das, wenn wir ihn jetzt plötzlich sehen würden? Er ist ja hier irgendwo im Raum. Vielleicht füllt er den ganzen Raum aus, ich weiß es nicht. Aber wie wäre das, wenn er jetzt auf Schlag sichtbar würde? Was würden wir sehen? Wie würde er aussehen? Dem Jünger Johannes ist das wirklich in einem Gottesdienst passiert. Er hat allein Gottesdienst gefeiert, weil er auf die Insel Patmos verbannt war und hat dann dort alleine für sich Gottesdienst gefeiert und plötzlich ist ihm Jesus erschienen, beziehungsweise Jesus hat sich enthüllt. Denn das ist auch das Buch, das er dann nach dieser Enthüllung geschrieben hat, das Buch der Enthüllung Christi. Wir kennen es als die Offenbarung, wörtlich heißt es Buch der Enthüllung. Jesus hat sich ihm sozusagen enthüllt, aus der Verborgenheit sichtbar geworden. Und im ersten Kapitel beschreibt er, wie er das erlebt hat. Ich bin Johannes, euer Bruder und euer Anteilhaber an der Bedrängnis und am Königreich und am Aushalten in Jesus. Man hat mich auf die Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort Gottes verkündet und von Jesus erzählt habe. Es war der Tag des Herrn und ich war im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune. Sie sprach, schreibe, was du siehst, in ein Buch und schicke es den sieben Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand einer, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel um die Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie glühendes Erz. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und ich bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Schreib auf, was du gesehen hast, das, was jetzt geschieht und das, was später geschehen wird. Das ist die Bedeutung der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Schauen wir zunächst einmal auf Johannes, bevor wir auf den enthüllten Christus schauen. Er stellt sich vor den Christen, ich bin Johannes, euer Bruder und Anteilhaber an der Bedrängnis und am Königreich und am Aushalten in Christus. Johannes beschreibt hier sehr knapp, was Christsein bedeutet. Christen sind Anteilhaber, Teilhaber einer Firma sozusagen. Und es sind drei Dinge, an denen wir Anteil haben als Christen. Das Wichtigste und das Größte steht in der Mitte. Anteilhaber am Königreich Gottes. Wir gehören zu Gottes Reich. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, was mit Christus begonnen hat und was sich immer weiter ausbreitet, über die ganze Welt hinweg. Überall, wo Menschen sind, die Jesus nachfolgen, ist sein Reich. Überall, wo Gemeinde ist, ist sein Reich. Und am Ende dieser Zeit werden alle Reiche dieser Welt vergehen und nur noch dieses eine Königreich wird bestehen. Und in diesem Königreich herrscht Jesus. Er ist König. Und das führt natürlich zwangsläufig zu Spannungen mit der Umwelt, mit den anderen Reichen. Denn die Teilhaber dieses Reiches gehorchen Gott mehr als den Menschen und den Herrschern. Die Christen damals waren dem Staat gegenüber sehr loyal. So schreibt es auch Petrus und Paulus in seinem Brief. Aber irgendwo war eine klare Grenze, wo diese Loyalität aufgehört hat. Der Kaiser wurde nicht als Gott angebetet. Jesus war der einzige Weg zu Gott. Und es gab nur einen Gott, nämlich den Vater von Jesus Christus. Und er war die oberste Autorität in allen Dingen. Und wegen dieser intoleranten Haltung wurden Christen bedrängt, unter Druck gesetzt. Und das heißt eben Anteil an der Bedrängnis. Wer zu Jesus gehört, muss damit rechnen, dass er von der Gesellschaft unter Druck gesetzt wird. Das kann sehr unterschiedlich ausschauen. Das hat in der Zeit zwischen 80, 90 nach Christus unter Domitian anders ausgeschaut als zum Beispiel heute in der islamischen Welt oder auch bei uns in einer postmodernen Gesellschaft im Westen, in Europa, in Deutschland. Auch wir erleben das schon, dass Christen als intolerant und als Fundamentalisten diffamiert werden, weil sie für bestimmte Werte stehen, zum Beispiel im Blick auf Abtreibung. Tatsache ist, wer zu Jesus und zu seinem Reich gehört, der muss mit Druck aus der Gesellschaft rechnen. Und das ist das Dritte. Wir sind Teilhaber am Aushalten. Und das ist ja die große Herausforderung zu allen Zeiten, dass Christen das aushalten, dass sie nicht einknicken und nachgeben und sagen, naja, man muss das alles nicht so eng sehen, dass man eben keine faulen Kompromisse eingeht. Und diese faulen Kompromisse, die sahen auch im Römischen Reich wieder anders aus, als in einer islamischen Kultur und auch in der postmodernen Kultur sieht das wieder ganz anders aus. Wir werden nicht verfolgt, aber auch wir merken, dass wir Widerstand bekommen. Und die Versuchung ist eben zu sagen, naja, manches muss man vielleicht doch nicht so eng sehen. Nein, in manchen Punkten müssen wir klare Linie behalten und treu zu Jesus stehen und zu seinem Wort. Das ist der Hintergrund dieser Enthüllung. Deswegen ist mir das auch so wichtig zu betonen. Das heißt, diese Enthüllung, diese Sichtbarwerdung von Jesus, die hing nicht so leer im Raum, so nach dem Motto, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich ausschaue. Das war nicht die Intention von Jesus, damit die Jünger endlich mal wissen, wie er denn so ausschaut, unsichtbar. Nein, Jesus hat sich offenbart, weil seine Jünger unter Druck standen und weil sie diesen Druck standhalten mussten. Er hat sich deswegen offenbart, damit sie ihm treu bleiben und nicht anpassen und faule Kompromisse eingehen, sondern eben durchhalten und diesen Druck aushalten. Und das gilt für seine Gemeinden zu allen Zeiten. Diese 7 Gemeinden stehen für alle Gemeinden. 7 ist die Vollzahl, von daher sind auch wir mit dabei. Auch uns gilt sozusagen diese Enthüllung. Denn auch wir gehören zu seinem Königreich, auch wir erleben Druck und wir werden auch in Zukunft mehr Druck erleben. Wir sind herausgefordert, auch diesem Druck standzuhalten. Johannes wurde deswegen damals auf die Insel Patmos verbannt, weil er von Jesus gepredigt hat. Man wollte auch seinen Einfluss auf die Gemeinden, er war ja Bischof dieser Gemeinden, man wollte seinen Einfluss einschränken. Und an einem Sonntag dann enthüllte sich Jesus, während er im Geist Gottesdienst feierte. Er schreibt, es war der Tag des Herrn und ich war im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Sie sprach, schreibe, was du siehst in ein Buch und schick es an die 7 Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Johannes war im Geist, also im Heiligen Geist. Er war in einem Zustand, in dem er die göttliche Wirklichkeit wahrnehmen konnte. Jesus hat mal gesagt, Fleisch und Blut können Gottes Reich nicht sehen. Also mit rein menschlichen Sinn können wir Jesus nicht sehen. Und jetzt war er eben im Geist und in der Lage, diese andere göttliche Wirklichkeit wahrzunehmen. Und was er gesehen hat, war völlig unerwartet anders, als er und wir uns das vorstellen. Jesus erschien total anders. Habt ihr schon mal ein Schofar gehört? Das ist ein Widderhorn. Das hört sich richtig schaurig an, wenn so ein Ding bläst. Das gibt Gänsehaut und Herzklopfen. Als Gott seinem Volk am Sinai erschien, hat so ein Horn ertönt. Und das war ein durchdringender Klang. Die Menschen sind erschrocken vor Angst. Und dieses Schofar damals hat die Gotteserscheinung angekündigt. Also jetzt kommt Gott auf den Berg Sinai. Und dieses Signalhorn ist also ein Zeichen dafür, dass jetzt Gott erscheint. Und genau das war damals eben dieses Signal, jetzt gibt es eine Gotteserscheinung. Im Folgenden lesen wir dann immer wieder das Wörtchen wie. Das heißt, Jesus hat keine schaurige Posaunenstimme. Er hat auch kein Haar, weiß wie Wolle oder Feueraugen. Johannes versuchte, das Unbeschreibliche zu beschreiben, immer mit wie, mit seinen Möglichkeiten, die er kannte, versuchte er, dieses Unbeschreibliche zu beschreiben. Und auch aus dem Mund von Jesus kommt kein Schwert. Er hat keine Schwertzunge oder so. Vieles ist auch symbolisch zu verstehen. Ist euch aufgefallen, was Jesus hier gemacht hat? Menschlich betrachtet hat sich Jesus sozusagen von hinten angeschlichen. Und plötzlich mit einer lauten, posaunenartigen Stimme Johannes angeschrien, sozusagen. Das macht man eigentlich nicht, dass man Leute von hinten anschleicht und so ganz laut erschreckt. Warum hat Jesus das gemacht, habe ich gefragt. Ist doch gemein eigentlich, jemanden so zu erschrecken. Ich glaube, er hat es gemacht, damit sich Johannes umdrehen musste. Johannes war vermutlich ganz im Gedanken bei seinen Gemeinden, die jetzt unter Druck standen, die jetzt zu diesem Zeitpunkt Gottesdienst feierten. Und er machte sich Gedanken, was wird noch kommen? Und wie auch immer, Johannes musste sich umdrehen, um Jesus anschauen zu können. Jesus hätte ja auch von vorne langsam erscheinen können, so langsam sichtbar werden, aber er musste sich umdrehen. Im Griechischen steht sogar zweimal umdrehen. Wörtlich heißt es, ich drehte mich um, um umgedreht zu schauen. Also zweimal umgedreht. Das heißt, es geht hier um einen ganz deutlichen Perspektivwechsel. Es musste ein Perspektivwechsel stattfinden. Johannes musste wegschauen von dem, was ihn jetzt beschäftigte, um ganz auf Jesus zu schauen. Vielleicht sah die Gemeinden weit hinten am Horizont, am Meer, vermutete er irgendwo seine Gemeinde und war im Gedanken, im Geist bei ihnen. Und davon musste er jetzt wegschauen. Ich habe überlegt, wo muss ich wegschauen? Oder wo musst du vielleicht, von was musst du wegschauen, wo du jetzt vielleicht so fixiert bist, was deinen Blick gefangen nimmt, was dich unter Druck setzt, was dir Angst macht. Vor ungefähr 20 Jahren war ich im Krankenhaus. Es war eine lange Odyssee mit verschiedenen Misserfolgen operativer Natur. Und am Ende war es so, dass eine richtig große, schwere Operation fällig war. Und dann saß ich an dem Abend vor der OP auf meinem Bett und vor mir lag der Zettel mit all den möglichen Komplikationen. Kennt ihr ja, ne? Muss man unterschreiben, was alles passieren kann. Und die sagen immer, ja, es ist ganz gering, die Chance, vielleicht 2%. Ich war halt schon einmal bei den 2% dabei und dann wird man ein bisschen misstrauischer, ob das gut geht. Und dann habe ich das so angeschaut. Und dann bekam nochmal Besuch und diese Person hat mich dann rausgeholt und gefragt, was schaust du denn so? Ich schaue auf diesen Zettel. Und dann sagt die Person, schau auf Jesus, nicht auf diesen Zettel. Und das war es. Das habe ich hören müssen. Jetzt weg von diesem Zettel, der mir Angst macht, sondern auf Jesus schauen. Das habe ich dann in dieser Nacht vor der OP gemacht. Und Jesus ist mir in einer Weise begegnet, wie ich es selten erlebt habe bisher. Ich habe die Nähe von Jesus gespürt in diesem Moment. Eine Geborgenheit, enorm. Wenn wir Angst haben oder unter Druck stehen, dann müssen wir uns umdrehen, wegschauen von diesen Dingen und hinschauen auf Christus. Jetzt lesen wir, was Johannes gesehen hat, als er sich dann umgedreht hatte. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand einer, der aussah wie der Menschensohn. Johannes sieht zunächst nicht die Person, sondern 7 Leuchter. 7 große, vielleicht so hoch, säulenartige Ständer aus Gold. Obendrauf brannte eine Öllampe. Und in diesen 7-Mannshohen Leuchtern in der Mitte stand der Menschensohn. Menschensohn ist eine Bezeichnung aus dem Propheten Daniel für den Christus, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert und der Mensch geworden ist. Später erklärt Jesus dann, was diese 7 Leuchter bedeuten. Es sind die 7 Gemeinden. Jeder Leuchter steht für eine Gemeinde. Und in dem Folgenden lesen wir dann auch, die kommen dann die Sendschreiben, dass solche Leuchter auch weggenommen werden kann, dass Jesus auch Leuchter Gemeinden wegnehmen kann. Ephesus sagt er zum Beispiel, kehre um, tu die ersten Werke, wenn nicht, werde ich kommen und deinen Leuchter wegnehmen. Jede Gemeinde ist ein goldener Leuchter und die Zahl 7 steht eben für alle Gemeinden. Das heißt, auch wir hier sind ein goldener Leuchter. Gold heißt für wertvoll, kostbar und das Licht ist, wir sind Licht in dieser Welt als Gemeinde. Ich finde es faszinierend, dass Johannes zunächst die Gemeinden ins Auge fallen, nicht der Menschensohn, sondern erstmal die Gemeinden. Er sah die Gemeinden, seine Gemeinden, als kostbare goldene Leuchter, als Lichter für diese Welt. Was für ein Bild für Gemeinden. Ich stelle mir das so vor. Wir sind kostbare Lichter in unserer Zeit. Und erst dann auf den zweiten Blick sah er in diesem Kreis der Gemeinden den Menschensohn. Christus, Jesus bei seinen Gemeinden. Ein sehr schönes Bild, über das ich immer wieder nachdenke. Jesus inmitten seiner Gemeinde. Nicht irgendwo weit weg oben im Himmel, sondern mittendrin unter seinen Gemeinden. Ganz nah dran. Aber Jesus ist, mir ist auch aufgefallen, Jesus steht nicht alleine bei einer Gemeinde, bei einer einzigen. Johannes beschreibt hier ein Bild aller Gemeinden um Christus. Christus in der Mitte. Wir neigen dazu, dass wir erstmal persönlich sagen, ich und mein Jesus. Und dann kommt vielleicht irgendwann nochmal die Gemeinde. Und dann denken wir vielleicht, wir und Jesus, unsere Gemeinde und Jesus, wir, die evangelische Gemeinschaft und Jesus. Johannes zeichnet hier ein anderes Bild oder er sieht ein anderes Bild. Die Wirklichkeit sieht nämlich anders aus. Jesus inmitten aller Gemeinden. Und wir sind eine von vielen. Wir sind nicht isoliert, sondern wir stehen gemeinsam um Jesus. Und wenn wir bei Jesus stehen als Gemeinde, dann sind wir auch mit anderen Gemeinden zusammen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Allianzgemeinden. Es sind noch ein paar mehr. Hier in der Region, und wir machen auch tolle Erfahrungen mit anderen Gemeinden, auch über Allianzgrenzen hinweg und weltweit. Wir sind einer von vielen goldenen Leuchtern in dieser Welt und Christus ist in der Mitte. Manche Gemeinden sehen sich ja als die einzig Richtigen an und grenzen sich sozusagen aus und sagen, na, die gehören nicht dazu. Wir haben nicht das Recht, bestimmte Gemeinden, aus welcher Sicht auch immer heraus, auszugrenzen und sagen, die gehören nicht dazu. Das macht Jesus. Der sagt, ich nehme deinen Leuchter weg. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Leuchter wegzunehmen. Ein faszinierendes Bild, diese Gemeinden und Christus in der Mitte. Und jetzt beschreibt er, wie dieser Menschensohn inmitten der Gemeinden steht. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen und seine Füße glänzten wie glühendes Erz. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt 7 Sterne in seiner Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Zunächst fällt Johannes das große, lange Gewand in den Blick. Es ist die Amtstracht der Priester sozusagen, also ein priesterliches Gewand und dieser goldene Gürtel um der Brust signalisiert, das ist der Höchste. Jesus ist also ein Priester, der höchste Priester. Priester haben ja Vermittlerrolle zwischen Mensch und Gott. Und er ist wirklich der hohe Priester. So wird es auch im Hebräerbrief dann weiter ausgeführt. Wobei hier der Priester nochmal eine ganz besondere Funktion hat. Und das wird jetzt im Folgenden deutlich. Nach dieser Erscheinung diktiert Jesus 7 Briefe an 7 Gemeinden, die sogenannten Sendschreiben. Und diese 7 Briefe, diese Sendschreiben sind so eine Art Zwischenzeugnis für die Gemeinden. Da wird jede Gemeinde genauestens von Jesus analysiert. Jesus lobt, was gut ist und kritisiert, was schlecht ist. Und er sagt, was zu tun ist. Und er sagt, wenn ihr das nicht tut, dann. Oder wenn er das tut, dann. Und jeder Brief an die Gemeinden hat eine sogenannte Einleitungsformel, wo sich der Absender vorstellt, nämlich Christus. Und interessant ist nun, dass Jesus sich immer mit Merkmalen aus dieser Vision vorstellt. So tauchen die Augen mit wie Feuerflammen, die glänzenden Füße im Schreiben an die Gemeinde Thyatira auf. Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glühendem Erz. Diese Selbstvorstellungen sind jetzt nicht willkürlich gewählt, sondern sie haben immer was mit der speziellen Gemeindesituation zu tun. In Thyatira heißt es, dass Jesus die Herzen der Menschen erforscht. Er sagt, ich bin es, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Man kann also aus dem Schreiben an die Gemeinden die Merkmale von Jesus deuten. Und daraus erklärt sich dann, was zum Beispiel diese feurigen Augen bedeuten. In diesem Zusammenhang heißt es, die feurigen Augen bedeuten also, dass Jesus das Geheimste durchdringt und durchblickt. Er kennt die geheimsten Gedanken der Menschen. Mit diesen Augen durchschaut er wirklich das Geheimste und die verborgensten Absichten. Und in den Thyatira war es das so, dass da eine falsche Prophetin eine gefährliche Lehre verbreitete, die nicht so gleich zu durchschauen war und die einen Teil der Gemeinde verführt hat. Und mit seinen feurigen Augen durchschaut Jesus diese Situation. Also die feurigen Augen stehen für das Durchblicken. Und es heißt auch weiter, und es ist sehr erschütternd, dass diese Prophetin und ihre Kinder, wenn sie nicht umkehren, getötet werden sollen. Das ist hart. Und dieses Töten, diese Vernichtung steht für diese glühenden Füße. Herrscher in der Antike haben mit ihren Füßen Menschen besiegt, zerstört, vernichtet. Und glühende Füße ist Nummer eins obendrauf, das ist Gericht. So erklärt sich aus diesen Sendschreiben die Symbolik dieser Bilder, die glühenden Füße. Im Schreiben an die Gemeinde Pergamon stellt sich Jesus vor als der mit dem zweischneidigen Schwert. Das sagt der, der das zweischneidige Schwert hat. Auch in dieser Gemeinde ließ man Irrlehrer gewähren und Jesus warnt und sagt, wenn du nicht umkehrst, werde ich mit meinem Schwert kommen und Krieg mit den Irrlehrern führen. Nicht mit der Gemeinde, mit den Irrlehrern. Das Schwert aus dem Mund von Jesus bedeutet also, Jesus ist der Richter. Und auch diese durchdringenden Augen, diese Feueraugen, lassen uns hier in dieser Vision Jesus als einen Richter erscheinen. Jesus prüft seine Gemeinden mit feurigen Augen. Und wo Irrlehre herrscht oder falsche Haltungen vorherrschen, greift er ein. Zum Beispiel Ephesus. Falsche Haltung. Da prüft er die Herzen. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Jesus erscheint Johannes also als Richter, als Priester, aber auch als Richter. Das wirkt für uns jetzt sehr befremdlich. Wir hatten aber anfangs festgestellt, dass diese Offenbarung Jesu ja nicht im luftleeren Raum hängt, sondern in diese konkrete Situation hineingeschehen ist. Gemeinden stehen unter Druck, stehen vor gewaltigen Herausforderungen, diesen Druck nachzugeben, sich anzupassen oder einfach laut zu werden und die erste Liebe zu verlassen. Und da offenbart sich Jesus jetzt als der Richter für die Gemeinden, der notfalls richtend eingreift, um Gemeinden zurechtzubringen oder sogar Gemeinden zu entfernen. Johannes bricht bei diesem Augenanblick zusammen. Ich glaube, es würde uns genauso gehen, wenn er jetzt hier erscheinen würde. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und ich bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Jetzt sehen wir die andere Seite des Richters. Der erhabene Richter und Priester beugt sich herunter, so rum, mit der rechten Hand, beugt sich herunter, und legt seine rechte Hand auf den Johannes am Boden. Das ist auch ein eindrückliches Bild. Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Das ist die andere Seite von Jesus. Eben dieser Richterblick, das lässt uns erschrecken. Auch zu Recht, dass wir sagen, ja, es ist ernst. Jesus prüft seine Gemeinde. Aber dann ist auch das andere, dass er sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Jesus. Die Gemeinden als Ganzes müssen sich wirklich ernsthaft dem kritischen Blick dieses Richters stellen, Aber der einzelne Gläubige, und da unterscheidet die Offenbarung schon, der einzelne Gläubige muss keine Angst vor Jesus zu haben. In seiner Einleitung der Offenbarung schreibt Johannes, grüßt Johannes sozusagen von Jesus. Er sagt, ich grüße von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Also viele Grüße von Jesus im Anfang. Er liebt euch, er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst. Das klingt auch hier an, ich war tot. Jesus war tot. Warum? Weil er für uns gestorben ist, für unsere Sünden. Von daher brauchen wir keine Angst zu haben. Im Gegenteil, er liebt uns, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Bei ihm sind wir sicher. Er ist der Erste und der Letzte, sagt er. Er war schon immer und er wird für immer sein. Er ist der Ewige. Herrscher und Systeme, damals und heute, machen uns Angst, setzen uns unter Druck. Aber Jesus macht deutlich, diese Systeme, die haben nur eine begrenzte Zeit. Sie vergehen. In den 80er Jahren kam ein Lied aus der DDR durch den eisernen Vorhang zu uns in den Westen. Vielleicht kennen es manche noch, von Theo Lehmann und Jörg Swoboda. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Kennt ihr das? Er setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Und in der DDR waren sie wirklich die Verlierer, die Christen, auf der Verliererseite. Und dann heißt es im Refrain, vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, er ist der ewige Fels. Und dann in der vierten Strophe heißt es, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Wir haben das hier im Westen gesungen, aber es hat längst nicht diese Tragweite gehabt wie für unsere Geschwister im Osten. Und als dann 89, 90 die Mächtigen wirklich gingen, da habe ich dieses Lied mit Gänsehaut gesungen. Und wahrscheinlich war ich nicht der Einzige. Es hat sich erfüllt. Die Mächtigen kommen und gehen und sie sind gegangen. Lass uns nicht einschüchtern von den Mächtigen überall hier auf dieser Welt. Sie kommen und sie gehen wieder. Und unser Herr bleibt. Und wer sich an diesem Herrn festhält, der wird bleiben in Ewigkeit. Jesus lebt und regiert. Er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Seine Macht geht bis über den Tod hinaus. Heute würde mein Vater seinen 90. Geburtstag feiern. Er ist schon 29 Jahre tot. Aber ich weiß, irgendwann geht die Tür auf. Und dann sehen wir uns wieder. Das ist meine Hoffnung. Und dann werden wir uns in Ewigkeit sehen, zusammen sein. Das ist unsere großartige Hoffnung. Die Tür des Todes bleibt nicht für immer zu. Sie wird wieder geöffnet. Selbst der Tod kann uns nicht schaden. Jesus lebt und wir mit ihm. Amen.